Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Selenskyj in Berlin mitgeteilt. Nach Angaben des CDU-Politikers werden die Verteidigungsminister beider Länder noch heute eine Absichtserklärung unterzeichnen. Merz betonte, dass es keine Reichweitenbeschränkungen geben werde. Die Ukraine könne sich mit den Waffensystemen auch gegen militärische Ziele in Russland verteidigen. Details wollte er nicht nennen. Merz und Selenskyj kündigten außerdem gemeinsame Regierungsgespräche noch in diesem Jahr an. Dabei sollen die Ministerinnen und Minister beider Kabinette zusammenkommen. Die Bundesregierung hat Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Das Kabinett hat sich darauf geeinigt, dass eine Einbürgerung nicht mehr nach 3, sondern erst nach 5 Jahren möglich sein soll. Außerdem wollen Union und SPD den Familiennachzug einschränken. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Es geht um Menschen mit einem sogenannten subsidiären Schutz, die also keinen Asylstatus haben, aber denen in ihren Heimatländern Folter oder die Todesstrafe drohen. Das sind zurzeit mehr als 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Der Familiennachzug soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Innenminister Dobrindt sagt zur Begründung, das Asylsystem müsse entlastet werden, er wolle Anreize für Menschen nehmen, nach Deutschland zu kommen. Das kritisieren die Grünen. Es gebe nichts Geordneteres in der Migration als den Familiennachzug, sagt Parteichef Banaschak. Die Sicherheitsbehörden überprüften die Menschen, die über diesen Weg nach Deutschland kämen. Das seien vor allem Frauen und Kinder.
Die Bundesregierung hat 2 neue Beauftragte im Gesundheitswesen ernannt. Einer davon ist der Virologe Streeck, der neuer Drogenbeauftragter wird. Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl Meurer.
Der 47-jährige CDU-Politiker will mit seinem wissenschaftlichen Hintergrund aufklären und nicht belehren. Er will vor allem junge Menschen besser schützen vor Sucht, digitalen Risiken und neuartigen Drogen. Karin Staffler von der CSU übernimmt die Aufgabe der Pflegebevollmächtigten. Die 43-jährige gelernte Biochemikerin wird sich künftig einsetzen für Pflegebedürftige, Angehörige und Pflegekräfte. Ihr geht es vor allem um eine unbürokratische und verlässliche Unterstützung.
Ein Bauer aus Peru ist in Deutschland mit einer Klage gegen den Energiekonzern RWE endgültig gescheitert. Der Landwirt wollte das Unternehmen zu Klimaschutzmaßnahmen verpflichten, weil er sein Eigentum als Folge des Klimawandels bedroht sieht. Die Klage wurde aber vom Oberlandesgericht Hamm abgewiesen. Aus Hamm Daniel Kur.
Nach fast 10 Jahren hat er den Prozess am Ende doch verloren. Der peruanische Bauer Saul Luciano Liua. Der Grund für das Urteil? Die Richter schätzen die Gefahr als sehr gering ein, dass das Haus des Klägers in Peru von Wassermassen überflutet werden könnte. Sie folgen damit der Einschätzung von Gutachtern. Der Peruaner wollte RWE als größten CO2-Emittenten Europas für den Klimawandel mitverantwortlich machen. Konkret forderte er von RWE, sich an den Kosten für Schutzmaßnahmen zu beteiligen, damit ein Gletschersee nicht über die Ufer tritt und sein darunterliegendes Haus überflutet. Doch das sieht das Gericht anders.
Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist auch im Mai hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Zwar waren im laufenden Monat rund 12.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im April, aber 197.000 mehr als im Mai vor einem Jahr. Die Chefin der Arbeitsagentur Nahles hat gesagt, die Frühjahrsbelebung sei nur schwach ausgefallen. Für den Sommer rechne sie mit tendenziell steigenden Arbeitsmarktzahlen. Auch in Brandenburg ist der Aufschwung am Arbeitsmarkt ausgeblieben. Dort waren nur gut 500 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat. In Berlin ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai sogar gestiegen auf insgesamt gut 218.000. Für die deutschen Tennisdamen sind die French Open in Paris schon wieder vorbei. Als letzte Spielerin ist Eva Lys in der 2. Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer 1 verlor gegen die kanadische Qualifikantin Victoria Mboko in 2 Sätzen mit 4:6 und 4:6. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag dichte Wolken und verbreitet Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Zurzeit in Berlin-Pankow 13 und in Tempelhof 19 Grad, in Fürstenberg 14 und in Rüdersdorf 21 Grad. Es weht frischer bis stark böiger Wind aus Südwest. In der Nacht bewölkt mit Schauern, im Verlauf von Nordwesten auflockernd bei 11 bis 8 Grad. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig, dabei meist trocken, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 15:05 Uhr.
Radio 3. Meine Musik mit Matthias Käther.
Willkommen zurück.
So, und damit kommt hier auch mal ein ansonsten eher seltener Gast zu Wort bei mir, der auch ein wichtiges Jubiläum hat dieses Jahr, Dmitri Schostakowitsch, dessen 75. Todestag sich im August jährt und der durchaus eine Ader auch hatte für die leichte Muse. Das war das Scherzo aus seiner Ballettsuite Nummer 4 in einer Aufnahme unter der Leitung von Neve Järvi. Die Musik stammt aus dem Jahr 1953, allerdings basiert sie auch auf älterer Ballettmusik, die schon aus den 30ern kommt. Irgendwie scheut man sich ja, bei einem Todestag von einem Jubiläum zu sprechen. Ist ja eigentlich kein Grund zu jubeln, wenn einer verstorben ist. Allerdings nimmt man seit Jahren eben bei berühmten Persönlichkeiten die Gelegenheit wahr, auch das Ableben zu feiern, wenn schon ein bisschen her ist. Und das übrigens, das ist eine Sitte, die gibt es auch schon im 19. Jahrhundert. Und der Markt reagiert gern und viel auf runde Todestage, wie wir dieses Jahr wieder erleben. Egal ob Schostakowitsch, Bizet oder Salieri, an Aufnahmen besteht kein Mangel an neuen. Apropos Salieri, den habe ich ja neulich schon abgefrühstückt zum 200. Todestag mit einer ganzen Stunde Ich habe aber versprochen, auf die sensationelle Neuaufnahme seines Kublai Khan unter Christoph Rousset hier nochmal ausführlicher einzugehen. Dieses Werk ist wieder mal ein echter Fund, eine relativ unbekannte Oper mit Mozart-Nähe, entstanden 1786 bis 88 für Wien, also in der Zeit von Figaros Hochzeit und Don Giovanni, und das hört man auch.
Al polso conosce del malato i sintomi e le angosce, come al fiuto il buon cane di caccia, della paglia conosce la traccia. Così appena una femmina d'occhio scopre e penetra un tuo il batter d'occhio, ciò che pensa ne appara al di fuor, ciò che pensa ne appara al di fuor. Le proteste che fai giovan poco per celar l'amoroso tuo foco, che lo sguardo d'un uomo di mondo, lo sguardo d'un uomo di mondo, fin nel fondo ti legge nel cor, nel fondo ti legge nel cor, sì, sì. Come il medico il polso conosce, ma i sintomi le angosce, come al fiuto il vocale di caccia, e la guaglia conosce la traccia. Così appena una femmina d'occhio scopre bene d'un sol batter d'occhio, scopre bene d'un sol batter d'occhio, ciò che pensa ne appara al di fuor, ciò che pensa ne appara al di fuor. Il tuo aspetto, ogni modo, ogni detto, quei furtivi interrotti respiri, quegli incerti inquieti desiri, tutti dicono tardi d'amor, tutti dicono tardi d'amor. Il tuo aspetto dice ardo, ogni detto dice ardo, quei respiri interrotti, furtivi, inquieti, incerti, tutti dicono tardi d'amor. Quei respiri interrotti, inquieti, furtivi, son volpe vecchia, conosco il mondo, son del mestiero,
ne credermi si fa,
bianco per nero. Son volpe vecchia, conosco il mondo, son del mestiero, ne credermi si fa, bianco per nero.
Giorgio Caruduro mit der Arie des Bozzone aus Salieris Oper Kublai Gran Khan de Tartari. Wenn man das so hört, ist man geneigt, dem alten Klischee vom Epigon Mozarts aufzusitzen. Das erinnert natürlich extrem an Arien von Figaro und Leporello. Die Werkgeschichte scheint dem Vorurteil recht zu geben. Während Salieri Figaro und Don Giovanni gekannt haben könnte, ist es eher unwahrscheinlich, dass Mozart hier abgeschrieben hat und dass er den Kublai gekannt hat, denn diese Oper kam aus Zensurgründen nie zur Aufführung. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Salieri befand sich während der Komposition, also als er diese Oper geschrieben hat, in Paris. Der bekam eigentlich gar nichts mit von Mozarts Opern und die bekam er also eigentlich erst, wenn wir das richtig rechnen, nach Fertigstellung dieser Oper zu Gesicht oder zu Gehör. Also wahrscheinlicher ist, dass beide, Mozart und Salieri, hier dem Opernton von anderen Vorläufern gehuldigt haben, also Sarti zum Beispiel, Martin Isolier oder Paisiello. Warum kam das Werk nie auf die Bühne? Nicht zuletzt wegen der parodistischen Handlung, die den Absolutismus nur leicht verhüllt angreift. Das ist eigentlich eine lose Folge grotesker Szenen am korrupten und völlig verblödeten Hof von Kublai Khan. Dieser Quasi-Diktator will seinen dämlichen Sohn an einen Prinzen verheiraten. Der hat aber keine Lust. Da verliebt sich die Prinzessin dann, die er da heiraten soll, in einen Neffen Kublais. Und er soll dann diese Prinzessin von zu Hause abholen. Das funktioniert aber alles nicht so richtig, wie die sich das vorstellen. Außerdem mischt da auch noch ein italienisches, windiges Touristenpärchen. Gab es anscheinend damals schon mit und mischt den Laden da auch auf. Klingt fast ein bisschen wie Offenbach. Wird auch öfter in der Forschung darauf hingewiesen, dass das schon wie so eine Vorahnung auf die großen Offenbachiaden klingt, zumindest im Libretto. Also von Anfang an ist eben hier auch klar, es gibt wenig weiche Konturen. Das Werk ist bei allen französischen Stilelementen, Salieri saß ja in Paris, doch dann am Ende eine harsche Buffa mit brutalen Figuren. Das machen schon Ouvertüre und Introduktion unmissverständlich klar. Ja, Mirko Palazzi haben wir hier kurz gehört. Der Titelheld, die Titelpartie, die singt der. Das war der Beginn der Oper Kublai Gran Khan de Tartari von Antonio Salieri. Ein Ausschnitt aus der neuen Gesamtaufnahme unter Christoph Rosset bei Aparté erschienen. Eine komplette Neuentdeckung ist das nicht. Erstmals zu sehen war das Werk 1998 in deutscher Sprache in Würzburg. Das heißt, es klingt so missverständlich. Also es war in deutscher Sprache, aber es war trotzdem zum ersten Mal auf der Welt dort zu sehen. Eine originalsprachige Aufführung gab es vorher nicht. Damals übrigens mit der jungen Diana Damrau in der Rolle der Prinzessin. Und letztes Jahr gab es das Ganze am Theater an der Wien, dann in Italienisch, aber mit stark veränderter Handlung. Und diese Einspielung hier ist dann wirklich die erste originale Fassung, in der wir das Werk wieder so bewundern können, wie Salieri sich das ausgedacht hat. Ich habe die Aufnahme hier auch schon vorgestellt auf dieser Welle an anderer Stelle. Ich muss nach erneutem Hören sagen, inzwischen, ich war da vielleicht ein bisschen zu streng mit den Sängerinnen und Sängern, denen ich vorgeworfen habe, den Lyrismen zu wenig Raum zu geben und eher auf die krude Komik zu setzen, die das Werk hat. Beim zweiten Hören muss ich die Sänger ein bisschen im Schutz nehmen. Es gibt halt eben auch nicht so viele schöne Lyrismen. Also das fällt hier schon auf, dass eben der Komponist sehr bemüht ist, das Sentimentale und Rührende in dieser Satire auf ein Minimum zu beschränken. Und wenn man das einräumt, muss man sagen, es ist insgesamt dann doch sehr passabel gesungen. Das Ganze ist eben vor allem eine Ensemble-Oper. Es gibt neben den oft sehr kurzen Soli nicht weniger als 11 Ensemble plus den üblichen zwei großen Finali. Als Gesamtensemble funktioniert das ohnehin erstaunlich gut mit diesen Sängern. Vielleicht, weil es wieder mal genial zusammengehalten wird vom größten Salieri-Fan des 21. Jahrhunderts, Christoph Rossi. Hören wir noch ein besonders schönes Quartett aus dem zweiten Akt. Auch hier fällt die Mozart-Nähe wieder auf.
Non ti star sì timoroso, che la sposa con
Durchaus superb erfundene Musik von Antonio Salieri. Das war ein Ausschnitt aus der neuen Gesamtaufnahme seiner Oper Kublai Gran Khan de Tartari von 1788, erschienen beim Label Aparté. Christophe Rousset leitete sein Ensemble Le Talent Lyrique. Sie hören die Sendung Meine Musik auf Radio 3. Bizet starb vor ziemlich genau 150 Jahren. Die neue Jubiläumsbox von Erato mit immerhin 16 CDs habe ich ihr letztes Mal schon kurz vorgestellt. Hinweisen möchte ich gerne noch auf einen wirklich spannenden Aspekt dieser Edition, die historische Abteilung. Übrigens in letzter Zeit oft Bestandteil solcher Porträtboxen aus dem Hause Warner. Dazu gehört Erato auch. Nicht weniger als 3 CDs sind Raritäten und historischen Schätzen gewidmet. Darunter Aufnahmen mit Emma Calvé, George Zifra und Sir Thomas Beecham. Besonders amüsant fand ich ein Londoner Carmen-Potpourri für Orchester von 1930. Eindeutig kreiert für die Shellac. Eine Seite der Shellac konnte man ja durchschnittlich mit 4,5 Minuten bespielen. Also gibt's hier folgerichtig ein zweiteiliges Werk mit 9 Minuten. Das klingt im Ganzen ziemlich leicht geschürzt und wäre sicher längst dem Vergessen anheimgefallen, stände nicht einer der besten britischen Dirigenten der Ära am Pult, Sir John Barbirolli.
Thank you.
So, jetzt mussten Sie das Torero-Lied zweimal hören in dieser Sendung. Dietrich Fischer-Dieskau hat es ja auch schon gesungen. Aber ich denke, gibt Schlimmeres. Ein Carmen-Potpourri war das von 1930 für die Shellac-Platte geleitet vom Jahrhundertdirigenten Sir John Barbirolli. Zu finden ist diese Ausgrabung in der neuen Bizet-Jubiläumsbox von Erato. Die Papstwahl brachte mich kürzlich auf die Idee, mal nach spektakulären Musiken zu suchen, die zu solchen Anlässen eben in der Musikgeschichte verfasst wurden, vor allem in den letzten 200 Jahren, um meinen Kollegen Bernhard Schrammeck nicht das Wasser abzugraben in der alten Musik. Und zu meiner Verblüffung bin ich nach langer, unergiebiger Recherche fündig geworden, ausgerechnet bei meinem Lieblingskomponisten Gioachino Rossini. Das ist so, als wenn sie monatelang vergeblich auf Schatzsuche im Ausland unterwegs sind und dann nach Hause kommen, um festzustellen, dass im eigenen Garten Gold vergraben ist. Diese bizarre Kantate zu Ehren für den neu gewählten Papst Pius IX., das ist ein Spätwerk von 1847. Ich habe das bisher nie gehört, lag aber schon ewig rum bei mir im Schrank. Also habe ich es mir jetzt mal angehört, denn es gibt durchaus eine exzellente Aufnahme unter Riccardo Chailly. Auch bei einem leibhaftigen Papst schreckte Rossini nicht davor zurück, Anleihen zu nehmen bei sich selbst. Und im Finale verstört er dann sogar mit einem äußerst frivolen Zitat ausgerechnet die revolutionären griechischen Kampfgesänge aus der Belagerung von Korinth liegen da zugrunde. Tatsächlich hofften damals viele Italiener, dieser Papst würde die Einigung Italiens voranbringen. Irgendwas muss schiefgelaufen sein, denn nur ein Jahr später musste er wegen seiner Unbeliebtheit aus Rom fliehen. Vielleicht erinnert er sich dann da mit Grausen an Rossinis revolutionäre Kantatenklänge.
Yeah.
vielleicht war es doch keine so gute Idee, das zu spielen. Ich werde das jetzt wieder als Ohrwurm haben, die nächsten 3 Tage bestimmt. Der Schluss der großen Kantate zur Papstwahl Pius IX. Von Rossini. Es sang Mariella De Villa und Michele Pertusi. Riccardo Chailly dirigierte Kornorchester der Mailänder Scala. Diesen Samstag sind Bernhard Schrammeck und ich zwar nicht regulär dran, weil es aber ein 5. im Monat ist, haben wir dankenswerterweise eine extra Ausgabe Schrammeck und Keter angeboten bekommen und natürlich dankend angenommen. Und diesmal geht es bei uns ab 14 Uhr um die besten Terzette. Und da ist gerade bei mir der Jammer groß. Als Opernexperte habe ich da besonders die Qual der Wahl. Eins stelle ich jetzt schon mal vor. Zu meinen absoluten Lieblingsterzetten gehört auf jeden Fall das Antonia-Terzett aus Offenbachs Hoffmanns Erzählungen. Die unheimliche und extrem intensive Szene, in der der dämonische Dr. Mirakel die tote Mutter der jungen Sängerin heraufbeschwört, um sie wieder zum Singen zu bringen, obwohl er weiß, dass diese Anstrengung tödlich für die kranke Antonia ist. Zu meinen Lieblingsaufnahmen gehört die deutschsprachige mit Rita Streich, Margarete Klose und Josef Metternich.
Ich kann nicht mehr zurück, nicht mehr gehör ich mir, denn hat er mir nicht eben die Treue geschworen.
Deiner Mutter Stimme klar.
Das Terzett Antonia, Mutter Mirakel aus Offenbachs Oper Hoffmanns Erzählungen. Der Dirigent war Wilhelm Schüchter und das sangen Rita Streich, Margarete Klose und Josef Metternich. Das war's wieder mal für heute. Nächste Woche Mittwoch gibt's natürlich eine neue Ausgabe. Ich verabschiede mich mit der Sophienquadrille von Johann Strauss. Nicht ohne darauf hinzuweisen, dass nach mir meine liebe Kollegin Shelley Kupferberg übernimmt und die Sendung Radio 3 am Nachmittag moderiert und dass Sie diese Sendung wie immer nachhören können im Netz. Und übrigens im Netz, damit meine ich unsere Seite radio3.de, gibt es auch eine schön aufbereitete Fischer-Dieskau-Seite, wenn Sie es interessiert. Ihnen einen schönen Feiertag. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Keter.
Shakespeare in Love. Vom Oscar-prämierten Kinokassenschlager zum Bühnenerfolg, zum Highlight. Im Sommeramphitheater Senftenberg. London 1593. Shakespeare in Trouble. Das Publikum giert nach freshen Stücken. Theaterdirektoren bedrängen ihn. Und dann taucht auch noch Lady Viola auf und verdreht dem Schreibblockierten den Kopf. Shakespeare fällt in Love. Und um das ganze Drama herum tänzeln Fragen. War Shakespeare vielleicht doch ein Pseudonym für mehrere Autoren? Und steckt hinter jedem erfolgreichen Mann nicht eine geistreiche Frau? Elina Finkel inszeniert Shakespeare in Love. Premiere am Samstag im Amphitheater der Neuen Bühne Senftenberg. Radio 3. Wie es euch gefällt.
16 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Selenskyj in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Eine entsprechende Absichtserklärung sollen die Verteidigungsminister beider Länder noch heute unterzeichnen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets. Das ist der Einstieg in eine neue Form der militärisch-industriellen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern, die großes Potenzial hat.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Merz und Selenskyj haben außerdem gemeinsame Regierungsgespräche noch in diesem Jahr angekündigt. Dabei sollen die Ministerinnen und Minister beider Kabinette zusammenkommen. Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Die Bundesregierung hat wie angekündigt einen Großteil ihrer beauftragten Stellen gestrichen. Nach Angaben eines Sprechers wird es künftig nur noch 18 statt 43 geben. Im Koalitionsvertrag hatte sich die schwarz-rote Koalition zum Ziel gesetzt, die Zahl der Stellen zu halbieren. Neuer Drogenbeauftragter der Bundesregierung ist der Virologe Streeck. Er wurde während der Corona-Pandemie einem größeren Publikum bekannt. Um die deutsch-polnischen Beziehungen kümmert sich künftig der Brandenburger CDU-Politiker Abraham. Ein Bauer aus Peru ist in Deutschland mit einer Klage gegen den Energiekonzern RWE endgültig gescheitert. Der Landwirt wollte das Unternehmen zu Klimaschutzmaßnahmen verpflichten, weil er sein Eigentum als Folge des Klimawandels bedroht.